auf den Pott Kaffee, unser generationsübergreifender Podcast mit Christina, Ü30 und Gabi, Ü50. Wir reden über all die Dinge, die uns im Leben beschäftigen. Familie, Freundschaft, Konflikte, das Elternsein und Älterwerden. Und das alles bei einem heißen Pott Kaffee.
Einen wunderschönen guten Morgen, Gabi.
Guten Morgen, Christina. Da sind wir wieder.
Genau, da sind wir wieder. Und jetzt, wo ich deine Stimme gerade höre, muss ich sagen, meine Mama hat gestern gesagt, dass sie findet, dass du total die tolle Radiostimme hast.
Oh, das ist aber süß von deiner Mama. Danke. Freue ich mich.
Fand ich auch süß. Sie sagt, deine
Stimme. Kann ich ja nicht zu.
Ja, das stimmt. Sie sagt, meine Stimme kennt sie ja schon aus unterschiedlichen Kanälen, aber deine nochmal so zu hören, das klingt so, als würdest du schon jahrelang im Radio moderieren.
Ach, wie süß. Danke. Das freut mich.
Wir sprechen ja heute über Prägung und ich habe so ein bisschen, ja, bisschen was gelesen vorab und dabei ist mir ganz häufig das Wort Urvertrauen begegnet. Und das kannte ich schon, weil ich ja auch in der Schwangerschaft so viel gelesen habe und auch ganz viel über das Urvertrauen gelesen habe. Und es geht darum, dass man das vor allen Dingen in den ersten 2 Jahren, also wirklich als Baby ab Tag 1, erlernen kann. Und dass wir Eltern da natürlich eine ganz große Rolle spielen. Und zwar sagt man zum Beispiel, dass man Babys nicht schreien lassen soll, weil sie sonst kein Urvertrauen erlernen. Das heißt, wenn sie schreien, dann soll man sie hochnehmen, man soll für sie da sein, sie sollen die Nähe spüren. Also das heißt jetzt nicht, dass Babys niemals schreien dürfen, weil das ist ja nun mal der einzige Weg, wie sie kommunizieren können mit dem Weinen und Schreien. Das ist ganz normal, dass sie auch schreien. Aber wenn sie das tun, dann sollen wir für sie da sein. Und das ist der Ausdruck nach ihrem Grundbedürfnis nach Bindung, was sie schon haben, wenn sie sofort zur Welt kommen. Und wenn wir das nicht erfüllen und die Kinder dann schreien lassen und ignorieren, dann lernt das Kind, dass diese Suche nach Nähe nichts wert ist. Und das speichert sich dann sofort im Gehirn ein, weil sofort irgendwelche auch hormonellen Verknüpfungen entstehen. Und dann haben sie auch später im Leben oft weniger das Bedürfnis nach Nähe und können auch nicht so richtig vermissen. Weil wenn wir Urvertrauen aufgebaut haben und eine Bindung zu jemandem haben, dann haben wir die Bindung auch, wenn die Person gerade nicht anwesend ist. Also du empfindest ja für deinen Mann genau das Gleiche, ob er jetzt neben dir ist oder ob der gerade bei der Arbeit ist. Und diese Menschen, die haben das gar nicht so, sondern dann ist das quasi aus den Augen, aus dem Sinn. Wenn sich da jetzt jemand von denen trennen würde, dann hätten die diesen Trennungsschmerz gar nicht. Und das hängt alles mit dem Urvertrauen zusammen. Und was ich eben so krass fand, war jetzt, dass bei der Recherche eben herauskam, dass man davon ausgeht, nach aktueller Studienlage, dass in den ersten 2 Jahren diese Prägung, die man hat, irreversibel ist. Das heißt, man kann auch nichts mehr dran ändern. Also wie wichtig diese ersten 2 Jahre sind. Hättest du das gedacht?
Also, dass die ersten 2 Jahre total wichtig sind, das würde ich sofort unterschreiben. Da kann ich ja gleich auch noch was zu sagen, was ich dazu denke. Mhm. Dass es irreversibel ist, finde ich, also wenn es tatsächlich so ist, finde ich es schwierig und schlimm. Habe aber die Hoffnung, dass es vielleicht nicht so ist. Also mit dem Urvertrauen, das glaube ich. Ich weiß, meine Hebamme, die hat früher gesagt, dass die Babys eigentlich viel zu früh auf die Welt kommen. Ob das jetzt, also das ist jetzt nur das, was sie mir damals so gesagt hat.
Das habe ich auch gelesen.
Und dass die eigentlich nicht man sagt ja Säuglinge, und dass die eigentlich nicht Säuglinge heißen müssten, sondern Traglinge. Und dass man deswegen, und das bestätigt das ja, was du da gerade gesagt hast, dass eigentlich das Tragen und das bei den Eltern sein und die Nähe, die körperliche Nähe, extrem wichtig ist. Und mit dem Schreien, ich glaube das auch, dass jetzt ein Kind sich nicht ins Orbit schreien sollte. Aber auch was du sagst, es ist natürlich der einzige Kommunikationsweg, den so ein Baby hat. Und rein intuitiv, ob das jetzt irgendwie belegt ist, keine Ahnung, glaube ich aber, dass es auch wichtig ist, dass man auch mal schreien darf und auch die Chance bekommen muss, auch als Baby, sich selbst zu regulieren. Fände ich zum Beispiel auch interessant, weißt du, wenn du das, ich meine, alles Extreme ist ja immer fraglich, ob das richtig ist. Weißt du, wenn ja dein Kind jetzt wirklich, gesetzt dem Fall, du würdest es gar nicht schreien lassen, lernt es ja niemals mit Frust umzugehen.
Mhm.
Ist ja auch eine Prägung.
Das stimmt.
Und könnte ich mir vorstellen, auch könnte auch irreversibel sein. Weißt du, wenn du deinem, ich weiß jetzt gar nicht, ob es unbedingt Säugling, aber auch hinterher, wenn sie ein bisschen größer sind, also eins oder zwei, und du nimmst ihm jede Art von Frust ab, wieder der Spruch, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr, lernst du ja auch nie Frustration zu ertragen und zu durchleben.
Und ich glaube, deswegen ist das so wichtig, dass man eben nicht als Ziel hat, dass das Baby möglichst wenig schreit und dass man das alles für tut. Also natürlich sollte man es schon gut behandeln. Aber wenn es schreit und das tun Babys, ja, die verarbeiten ja auch ihren Tag irgendwie. Und wenn es schreit, dass man das auch aushält, aber dass man für die da ist, dass man quasi zeigt, weißt du, du darfst schreien, du darfst diese ganzen Gefühle haben, du darfst diese ganze Frustration haben, aber ich bin da für dich. Ich glaube, das ist das Wichtige, dass wir sie dabei begleiten.
Ich glaube, es ist auch ein Unterschied zwischen ich bin da für dich oder ich nehme es dir ab.
Ja.
Also so nach dem Motto, ich stell dich ruhig,
voll.
Was auch komme. Das ist damit, glaube ich, nicht gemeint.
Nee.
Sondern ich glaube, dass damit gemeint ist, dass man für das Kind da ist, dass wenn es weint, dass es spürt, ich bin nicht alleine. Und es ist nicht schlimm, dass ich weine. Und es ist nichts Unnormales, dass ich weine. Was natürlich, je älter die werden, das eine ist total intuitiv, aber je älter die werden, checken die ja auch gewisse Dinge. Und dann ist es ja auch wichtig, dass du dann da bist und dass sie das Vertrauen haben, okay, das ist jetzt zwar gerade ganz, ganz blöd, aber Mama oder Papa oder Oma oder irgendjemand ist halt für mich da und steht mir bei, aber traut mir trotzdem zu, dass ich das auch selber löse.
Ja.
Das ist für mich. Also erstmal, ich finde es super interessant, als du hattest ja die Idee auch mit der Prägung, ne? Ich finde das auch so. Hab aber auch, also ich habe so drüber nachgedacht und wusste überhaupt nicht, okay, was ist denn jetzt eigentlich Prägung?
Mhm.
Wie lange ist Prägung? Also wie lange wird man geprägt?
Mhm.
Und ich finde das voll interessant und auch eigentlich total einleuchtend, dass es so bis zum zweiten Lebensjahr ist. Dass so dieses, und dass das Urvertrauen die erste große Prägung ist.
Ja.
Ich kann mir aber vorstellen, dass auch im Laufe des Lebens man geprägt wird durch Erfahrungen, oder?
Ja, genau. Das ist auch so. Wir haben ja jetzt ganz viel über das Urvertrauen gesprochen und dementsprechend natürlich auch über die Eltern, die ja irgendwie dann doch ganz viel Verantwortung dafür haben, wie Menschen, also wie Kinder dann in dem Fall ihre Kinder geprägt werden. Aber die sind nicht der einzige Faktor, der prägt natürlich. Also es sind, oder anders gesagt, unser Verhalten wird durch gewisse Faktoren bestimmt. Das sind einmal die Eltern, weil es frühkindliche und familiäre Faktoren sind. Aber es sind auch gesellschaftliche Faktoren und zeitgeschichtliche Faktoren. Es ist ja was anderes, wenn ein Kind im Krieg aufwächst, zum Beispiel. Deswegen gehört dieses Zeitgeschichtliche auch dazu. Oder wenn ein Kind eben nicht im Krieg aufwachsen muss. Somit sind es gar nicht nur die Eltern, sondern da kommen mehrere Faktoren zusammen. Und das sind dann insgesamt Einflüsse, die unsere Persönlichkeit mit unseren Ansichten und unserer Denkweise und Verhaltensweise dann formen. Das ist sozusagen Prägung. Und dadurch, dass das so viele unterschiedliche Faktoren sind, geht das natürlich auch weiter im Leben.
Doof wird's ja, wenn man denkt, es ist alles so nach dem Motto, ich kann ja nichts dazu, ist ja meine Prägung. Und deswegen dieses Irreversible, das war das, wo ich mich am Anfang dran gestoßen habe, das kann ich mir nicht vorstellen. Natürlich in einer gewissen Art und Weise wird das dir den Umgang mit gewissen Situationen vielleicht schwerer fallen lassen als anderen, die anders geprägt sind, das glaube ich schon. Aber das würde ich jetzt mal sagen, ist das Leben. Jeder hat unterschiedliche Voraussetzungen und wie man immer so schön sagt, jeder hat ja sein Päckchen zu tragen.
Ja.
Und deswegen glaube ich, dass wenn du jetzt in Anführungsstrichen, wenn es sowas gibt, optimal geprägt bist, kann das für dich natürlich gewisse Dinge erleichtern. So ein bisschen wie, als wir über Talente und Begabungen gesprochen haben, ist natürlich ein schöner Boost, so. Aber ich glaube nicht, dass du hoffnungslos verloren bist, wenn es nicht so gewesen ist. Weil ich glaube, dass man auch mit Dingen, die vielleicht nicht so optimal gelaufen sind, irgendwie seinen inneren Frieden finden kann. Und ich fand, deswegen, das finde ich, das wird ja auch ein bisschen vielleicht unser Gespräch sein, dass du, das fand ich so schön, dass du so wie so einen Untertitel schon gemacht hast. Oder sollten wir unser Leben nicht endlich selbst in die Hand nehmen? So ein bisschen darauf, das wollen wir heute ja so ein bisschen besprechen.
Ja.
Was sind die Dinge, die uns prägen? Und wie gehen wir damit in jeder anderen Generation um?
Ja, genau. Und können wir die irgendwie loswerden? Und wenn ja, wie? Ne?
Also Urvertrauen ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und ich denke, dass es in den häufigsten Fällen, sei es heutzutage oder auch früher, dass das auch ein bisschen instinktiv vonstatten geht.
Ja, also ich habe ja, wie gesagt, in der Schwangerschaft viel gelesen und es ist natürlich auch so, dass wenn dein Kind anfängt zu schreien, bei dir hormonell, einiges los ist im Körper. Die totale Alarmbereitschaft, dass du allein schon instinktiv dein Kind zu dir nehmen möchtest.
Darf ich kurz da einhaken? So, und das finde ich wichtig. Instinktiv, ja. Wo ich glaube, dass die Gefahr besteht, wenn in der heutigen Zeit genau das verkopft wird. Also wenn du jetzt viel lesen würdest, ich meine, du hast ja jetzt das erste Jahr schon gut durchlebt, deswegen können wir da jetzt auch so drüber reden, ja. Aber wenn du jetzt zu verkopft da rangehst und denkst, okay, ich muss auf jeden Fall das und das machen und ich darf auf keinen Fall das und das machen und so weiter, dann ist das ja nicht mehr, hat das ja nichts mehr mit Instinkt zu tun und mit natürlichem Leben sozusagen oder wie du dein Kind ins Leben führst, sondern dann ist es eine verkopfte Geschichte, die, glaube ich, der Prägung total kontraproduktiv im Wege stehen wird. Weil ich glaube, Kinder sind immer groß geworden, ja, in was du sagst, im Krieg, in allen Zeiten, seit Tausenden von Jahren. Und ich glaube, dass das eigentlich was ist, wo wir ein Vertrauen da, und das ist mein Urvertrauen. Guck, also ich glaube, ich habe das Urvertrauen. Mein Urvertrauen ist, dass wir auf uns vertrauen können, dass wir das schon richtig machen. Weil ich glaube, es ist nicht viel, was man dem geben muss, um Urvertrauen zu haben.
Ja, Bindung und Liebe.
So. Und in den meisten Fällen wird ein Baby, wenn es auf die Welt kommt, geliebt.
Ja.
Arm, reich, jung, alt. Ich glaube, das ist erstmal das Natürliche. Das kann natürlich auch mal anders sein. Aber das ist wahrscheinlich eigentlich die Natur, die wir versuchen sollten, nicht zu sehr zu verkopfen.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß schon, was du meinst. Und natürlich sind Kinder immer irgendwie groß geworden. Klar, wenn du diese ganzen Theorien liest, es gibt ja unterschiedliche Ansätze. Ich finde es gar nicht so schlimm, wenn man die kennt. Ich meine, ich habe sie ja auch gelesen. Ich bin dadurch auch ein bisschen verkopft an gewisse Sachen gegangen. Aber ich glaube, am Ende des Tages entscheidet trotzdem dein Gefühl, ob das richtig ist oder nicht. Und das ist ja dann wieder der Instinkt oder die Intuition.
Ja, und weißt du, ich glaube auch, also wenn uns jetzt junge Mütter zuhören, ich glaube, dass es wichtig ist, dass man auch nicht versucht, so einen Perfektionismus an den Tag zu legen. Weißt du, dass du zu sehr, wir sind ja nun mal in der heutigen Zeit, machen wir uns viele Gedanken, deswegen können wir auch diesen Podcast machen, weil wir über alles, was im Leben passiert, machen wir uns Gedanken. Wie empfinden wir Dinge und so weiter. Und hinterfragen, was ist denn in unserer Kindheit passiert und so. Und wenn jetzt jemand ein Baby bekommt und dann anfängt so nach dem Motto, ja, früher war das zwar so, aber also das werde ich jetzt auf jeden Fall besser machen, weil ich bin ja so und so groß geworden, deswegen bin ich wahrscheinlich so und so und das mache ich auf jeden Fall besser. Das ist natürlich total legitim und kann man machen, aber am Ende bin ich gespannt, ob dann jeder, der es mit irgendwelchen Supertheorien gemacht hat, dann Menschen großgezogen hat, die all das nicht haben. Und das glaube ich nicht. Ich glaube, es wird immer was geben, wo deine Kinder später sagen, ja, Mama, das hast du aber auch, ne? Das hast du zwar gut gemeint, aber ich habe das so und so empfunden, ja?
Ja, auf jeden Fall.
Und da hast du mich aber so und so geprägt. Mhm.
Und deswegen finde ich dieses Thema so spannend, weil es wirklich jeden betrifft, weil jeder im Leben geprägt wurde, auch durch Eltern, weil Eltern nun mal verständlicherweise nie perfekt sind. Also es gibt keine Eltern, die perfekt sind. Und um da mal Beispiele zu nennen, unterschiedliche Erziehungsstile, du kannst natürlich super autoritär erziehen. So, und dann hast du zum Beispiel Eltern, die dich autoritär erziehen, die sagen so, das sind die Regeln, du musst dich als Kind die ganze Zeit innerhalb dieser Regeln und Gesetze bewegen. Und alles ist super streng und da ist auch kein Platz für irgendwie Flexibilität. Und dann bist du so geprägt worden, dass du vielleicht später im Leben Schwierigkeiten hast, dich an Regeln zu halten. Beziehungsweise wann immer du merkst, es kommen Regeln mit ins Spiel, jemand erwartet was von dir, versagst du, weil das eben wieder das triggert, das aus deiner Vergangenheit, dass es immer diese Regeln gab. Und somit hast du Schwierigkeiten damit, dich daran zu halten. Dann kann man sagen, okay, weißt du was, meine Eltern haben das so gemacht, ich habe total die Schwierigkeiten damit, ich mache es jetzt ganz anders. Bei mir gibt es jetzt keine Regeln. Ich mache das jetzt gar nicht autoritär, mein Kind darf selbst entscheiden, ich traue dem das zu, das weiß schon, was das Richtige fürs Kind ist. So, und dann ist es aber so, dass das Kind groß wird und dann hat es plötzlich andere Probleme. Nämlich, dass es dann im Job eine Aufgabe bekommt vielleicht und dann heißt es, weißt du was, wir haben den und den Kunden, du musst jetzt das und das vorbereiten, ich lasse dir da jetzt die Entscheidungsfreiheit, mach du mal, du hast jetzt keine Vorgaben, mach du mal dein Ding draus. Und dann ist dieser Mensch plötzlich vollkommen überfordert damit, weil dann wieder seine Vergangenheit getriggert wird, nämlich, dass es nie Vorgaben gab und dass da eine Überforderung draus entstanden ist. So, was ist jetzt besser, was ist schlechter?
Das, genau, und das, glaube ich, kannst du nicht sagen. Wahrscheinlich ist auch da wieder das gesunde Mittelmaß. Weil wenn einer sich nie unter, also ich meine auch das, ja. Ich finde das ja immer total interessant, was du, wenn du so Sachen sagst, wie das so heutzutage ist. Ich finde das total spannend, ne? Weil ich meine, das war ja bei uns auch. Also wir haben schon irgendwelche Sachen anders gemacht, also mit der Ernährung oder so, als unsere Eltern. Und also so, und du denkst ja in dem Moment alles, du findest jetzt eigentlich, ne, alles neu. Im Endeffekt gab es das ja alles schon mal. Ich weiß, es gab mal, aber das ist ganz gefährliches Halbwissen, es gab mal irgendwann auch so ein Erziehungsstil, wo genau das auch praktiziert wurde. Ich weiß aber nicht mehr, wie der hieß oder so. Ich glaube, das war auch in England irgendwie, dass die Kinder total selbstbestimmt und so groß wurden. So, dann wurde das, oder der Laissez-faire Erziehungsstil, da gibt es ja auch so alte Videos, weißt du, was dann, du hast die zwei Kindergartengruppen und die eine, ich meine, das wirst du das haben wir in Pädagogik damals in der Schule gemacht. Ne? Also das war ja hochinteressant, was aus diesem, so, im Endeffekt so ein bisschen, was ich nur noch für mich da rausgezogen habe, dass beides sehr extrem war und beides eigentlich nicht gut war.
Ja.
Das Laissez-faire halte ich, also kann ich anders, kann ich nicht viel mit anfangen. Autoritär kann ich auch nicht viel mit anfangen. Ich finde aber, dass man mal laissez-faire sein kann und mal autoritär.
Ja.
Und das hat auch was mit meiner Prägung zu tun, glaube ich. Also da würde ich tatsächlich sagen, ich bin so geprägt, dass beides richtig auch mal ist. Also auch, dass ich mal eine Autorität habe, die mir sagt, nein, ohne es mir zu erklären.
Ja, und das ist es eben. Wir sind immer irgendwie geprägt und dadurch entstehen dann Verhaltensweisen, dadurch entstehen Denkmuster und dann geht das ja immer weiter. Deswegen war das ja dieser Untertitel, wir haben uns ja schon mal drüber unterhalten, dieses sind die Eltern an allem schuld oder kann man das Leben nicht irgendwann mal selbst in die Hand nehmen? Und ich finde, ja, definitiv. Weil du kannst jetzt natürlich anfangen und sagen, weißt du, meine Eltern sind schuld daran, dass ich jetzt so und so bin. Und natürlich gibt es ganz, ganz viele traumatische Erlebnisse, die Kinder haben können. Und da gibt es ganz viele schlimme Dinge, die auch durch Eltern geschehen. Ne? Das will ich jetzt auch überhaupt nicht verharmlosen oder so. Ne? Wir sprechen ja jetzt darüber um die, ich würde sagen, es geht bei uns eher um die normale Prägung. Einfach kleine Fehler, die man mal macht, weil man gedacht hat, das wäre richtig. Und das hat sich dann doch irgendwie anders herausgestellt. Ich würde sagen, darauf einigen wir uns hier, oder?
Ja, das denke ich.
Ja.
Genau.
Und da hat ja jeder so dementsprechend seine Prägung. Und natürlich kannst du sagen, ja, meine Eltern, die haben jetzt die Schuld daran. Ja, aber sind das dann wirklich die Eltern oder sind das dann nicht doch die Großeltern, die ja deine Eltern geprägt haben? Oder sind das dann nicht doch die Urgroßeltern, die ja deine Großeltern geprägt haben, die dann wiederum deine Eltern geprägt haben? Und weswegen jetzt deine Prägung entstanden ist. Also du kannst das ja unendlich weiter in die Vergangenheit zurückspulen, aber dann eben auch in die Zukunft, weil irgendwann, wenn du Kinder hast oder Kinder haben wirst, kommen dann deine Kinder, die dir wiederum wieder was vorwerfen können.
Ja, du hast eine ganze Menge Leute hinter dir, ne?
Ja.
Und wir sind ja auch alles Kinder. Alle, die wir hier sitzen und die uns zuhören und alle, jeder ist Kind. Und die Verantwortung für sein Leben, also ich glaube dann, das ist wieder so, dass man zwar mit manchen Dingen hadern kann und denken, oh, das wäre aber so wahrscheinlich besser gewesen und so. Im Nachhinein ist natürlich immer leicht, das zu sagen. Aber dann auch so, ich glaube, dieses Wort inneren Frieden finde ich eigentlich ganz schön, dass man mit gewissen Dingen einfach den inneren Frieden macht und guckt nicht in die Vergangenheit und nicht in die Zukunft, sondern bleibt in der Gegenwart und guckt, okay, wie kann ich das denn jetzt für mich lösen? Und ich glaube, die Gefahr besteht, dass wir in der heutigen Zeit alles perfekt machen wollen.
Mhm.
So, wir wollen also vermeiden, dass unser Kind Frust hat. Das werden wir aber nicht vermeiden.
Mhm.
Auch dein Kind wird Frust haben. Auch meine Kinder haben Frust, definitiv. Die haben Trauer, die haben Frust, die haben Wut. So, das wirst du deinem Kind nicht abnehmen können. Das wollen wir und denken. Und ich glaube, wir dürfen uns nicht zu verrückt machen, was Prägung. Ich glaube, dass Prägung schon sehr, sehr, also für mich ist Prägung auch eigentlich so ein bisschen, hat das was mit Werten zu tun. Im Endeffekt. Also das Urvertrauen ist das eine, aber dann geht ja eine Prägung weiter, wie ich finde, im Großwerden. Und das ist für mich, was du für Werte mitbekommst. Dich nicht nur um dich zu drehen, sondern also das, ich habe mir so überlegt, was sind denn meine Werte? Also ich glaube schon, mich ernst zu nehmen, schon, ja. Mhm. Also, dass ich mir auch wichtig bin, aber dass auch andere wichtig sind und der Kosmos sich nicht nur um Gabi dreht. Und das ist eigentlich, und ich glaube, was auch so ein Wert ist, den ich glaube schon meine Großmutter vermittelt hat, so in den Überlieferungen, nicht schlecht über andere Leute zu reden.
Mhm.
Die haben auf dem Dorf gelebt und für meine Großmutter war das schrecklich, die saßen dann im Fenster mit dem Kissen und haben geguckt, was die anderen machen und haben darüber gewertet. Hast du Frau sowieso gesehen, ja, die hat aber, ja, und ach, und wer kommt denn da? Na, das ist ja interessant. Und das fand meine Großmutter fürchterlich. Und das ist der Wert, den sie schon meiner Mutter weitergegeben hat und meine Mutter uns.
Mhm.
Und auch mein Vater war kein Mensch, der schlecht über andere geredet hat. Sowas ist ja auch eine Wertevermittlung.
Und eine Prägung damit. Mhm.
Richtig. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass das, vielleicht ist das Urvertrauen, wenn das ist natürlich eine interessante Frage, wenn das Urvertrauen gestört ist, also wenn du das Gefühl hast, ich bin nicht in der Lage, mich selbst aufzufangen, das würde ich jetzt als Erwachsener als Urvertrauen titulieren.
Mhm. Ja, genau. Und also ne, einmal das, die Beziehung, die du mit dir selbst hast, aber natürlich auch die Beziehung, die du mit anderen hast, dass du das Gefühl hast, dass du auch keinem anderen da in der Welt vertrauen kannst und dass du dadurch zum Beispiel Bindungsängste entwickelst.
Ja, stimmt. Ein ständiges Misstrauen anderen gegenüber.
Ja, also ne, es ist ja bei Vertrauen immer so, du hast ja, kannst auf dich selbst vertrauen, aber eben auch anderen Menschen vertrauen oder eben nicht vertrauen.
Das stimmt. Also Urvertrauen, Selbstvertrauen und Vertrauen in die Menschheit.
Ja.
Ein bisschen, ne?
Genau.
Ja, das stimmt. Zum Beispiel auch das empfinde ich als Wertevermittlung für Kinder schon extrem wichtig, weil ich das für mich wichtig finde, dass man anderen Menschen vertraut. Weißt du, sonst kannst du ja gar keine Freundschaften aufrechterhalten. Wenn du immer denkst, ich vertraue dem jetzt lieber nicht, weil es könnte ja sein, dass der mir damit einen Karren pinkeln kann.
Mhm. So,
dann bist du ja voller Misstrauen. Fraglich, ob Menschen, die viel Misstrauen in sich tragen, als Baby kein Urvertrauen bekommen haben.
Mhm.
Weiß gar nicht, wie wird denn sowas erforscht? Werden da, also das sind dann Gruppen, die da analysiert werden, aber das finde ich ja nun wirklich, das wird es ja geben, ne?
Ja.
Aber irgendwie interessant, wie man in einem Leben, wenn einer jetzt, sag ich mal, 50 ist und der hat irgendwelche Probleme, dass du dann darauf kommst, dass das was mit dem Urvertrauen zu tun hat. Vielleicht hat es auch, ich meine, das Leben ist ja ein Potpourri an Erfahrungen. Das ist dann wahrscheinlich ein Teil davon, warum du dann eine, sag ich mal, Angststörung oder Bindungsstörung oder irgendwie sowas bekommst. Also wir jetzt mit unserem nicht vorhandenen fundierten Wissen, sondern gefährliches Halbwissen und Intuition. Ja, das muss man ja immer dazu sagen. So reden wir ja darüber.
Genau, richtig. Ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht auch dieses Urvertrauen aufbaut, aber dass danach vielleicht auch Dinge passieren können, die das dann doch wieder so ein bisschen bröckeln lassen. Also es kann ja gut sein, dass deine Eltern zum Beispiel dich bekommen haben, die ersten 2 Jahre waren super, aber dann haben die sich getrennt, dann kamen noch irgendwelche anderen Sachen dazu und du hast das Gefühl, du kannst dich auf einen Elternteil oder beide Elternteile nicht mehr verlassen.
Mhm.
Und wenn du das, dann weiß ich nicht, vielleicht ab dem meinetwegen 5. Lebensjahr hast, dann für einige Jahre. Ich glaube, dass auch das dann so prägend ist, dass das so ein bisschen an deinem Urvertrauen dann kratzt, auch wenn das eigentlich anfangs gut aufgebaut wurde. Also man sagt ja, dass diese ersten 2 Jahre irreversibel sind. Ich glaube aber umgekehrt, dass man doch trotzdem auch noch so richtig reinkacken kann später.
Da bin ich auch fest von überzeugt. Also ich habe jetzt so im, weißt du, da müssen ja deine Eltern sind nicht mehr in der Lage, sich so richtig um die, aus was für einem Grund auch immer, nicht in der Lage, sich um die Kinder zu kümmern, dann übernehmen ja Kinder auch Verantwortung.
Ja.
Und haben auf einmal mit 10 eine Aufgabe, sich um die Familie zu kümmern oder um die Geschwister, die ihnen eigentlich vom Alter her gar nicht zusteht, aber die sie machen müssen. Und ich glaube, das macht mit Kindern ganz viel, wenn die so früh Verantwortung übernehmen, weil sie das Gefühl haben, dass die Eltern es nicht können, aus unterschiedlichsten Gründen. Das prägt dich schon. Und ich glaube, dass du dann auch denkst, ich muss immer für alle da sein. Und dann wahrscheinlich irgendwann aber dir die Frage stellt, ist denn auch mal jemand für mich da? Oder es muss doch auch mal jemand für mich da sein. Es kann ja nicht sein, dass ich immer nur für alle da bin.
Ja, und dass du dann wirklich auch das Gefühl hast, wenn du jetzt die Kontrolle nicht übernimmst, dass das auch nicht funktionieren kann vielleicht. Also es können ja ganz viele Verhaltensweisen dann dadurch entstehen.
Also das glaube ich auch. Ich glaube, im Optimalfall, anders, ja, Optimalfall gibt es wahrscheinlich überhaupt nicht, aber wenn wir gut geprägt sind, wir eine gute Wertevermittlung haben oder so, dann haben wir ein gutes Grundgerüst. Aber im Leben kann so viel passieren, dass dieses Grundgerüst aus den Fugen gerät und deswegen, aber vielleicht bist du, wenn das Grundgerüst gut ist, am Ende des Tages besser dazu in der Lage, wieder auf den richtigen Weg zu kommen, als wenn du dieses Urvertrauen und dieses Grundgerüst nicht hättest.
Ja, das kann gut sein. Aber bleiben wir mal beim Umgang, wo wir jetzt schon dabei sind. dass man bestimmte Verhaltensmuster hat, die dann vielleicht nicht optimal sind. Hast du das Gefühl, dass dir bestimmte Prägungen besonders bewusst sind? Oder ist es einfach immer mal wieder, dass du feststellst, ah, okay, da habe ich irgendwie scheinbar so ein bisschen ein kleines Problem mit, das dürfte ich jetzt angehen. Sind das eher so immer mal wieder Kleinigkeiten oder gibt es so richtige Prägungen, dessen du dir so richtig bewusst bist?
Ja, in beiderlei Hinsicht.
Mhm.
Positiver Prägung, meiner positiven Prägung bin ich mir total bewusst, was mein Urvertrauen, mein Umgang mit Menschen, mein Vertrauen zu Menschen, meine Liebe zu Menschen, also ich glaube, das haben meine Eltern mir sehr oder uns allen sehr als Prägung gegeben, dass wir alle Menschen mögen und dem Menschen zugewandt sind. Eine andere Prägung, was die erste Prägung ist, die ich mir so von meinem Papa, wenn der Ängste hatte um uns.
Mhm.
Das ist eine sehr starke Prägung, die ich hatte, weil der vor ganz vielen Dingen Angst hatte. Der wollte uns am liebsten vor allem bewahren. Mhm. Ja, also ganz profane Beispiele, du bist zu nah ans Fenster gegangen, und pass auf, sonst kannst du aus dem Fenster fallen. Oder du bist zu nah ans Geländer, pass auf, sonst kannst du herüberfallen.
Mhm.
Oder fahr bloß vorsichtig. Und sei, also der hatte, vielleicht sind das auch Verlustängste. Die er hatte. Und ich glaube, das hat mich schon sehr geprägt. Dadurch bin ich tendenziell immer so ein bisschen, dass ich vor Dingen auch Angst hatte.
Oder Respekt zumindest, ne?
Nee, Angst.
Angst, richtig auch. Mhm.
Also ich glaube, ich habe viel Angst gehabt.
Mhm.
Mich hat Angst auch, Angst war häufig ein Punkt, der mich blockiert hat. Dann hatte ich Angst vor Versagen, Angst, also so ganz normale Dinge, Angst irgendwann zu fliegen, Angst vor schnellem Autofahren, Angst vor so.
Mhm.
Also ein bisschen so nach dem Motto, schön vorsichtig sein, das Leben kann schon ganz schön gefährlich sein. So.
Mhm.
Ich bin nun aber, oder wir als Familie sind sehr offen mit diesen Dingen umgegangen. Also wir haben da sehr viel drüber geredet und haben das nicht einfach angenommen, sondern haben gesagt, wir können ja was dagegen tun, sozusagen, und haben der Angst ins Auge geblickt. Und dadurch bin ich auch da wieder, ich bin zwar irgendwie mit Angst, also mit dem Thema Angst, irgendwie groß geworden, aber ich bin auch damit groß geworden, stell dich der Angst, sieh der Angst ins Auge. Wo kommt denn die Angst her? Wenn mein Vater merkte, das war, ist meine Angst eigentlich und nicht deine, dann hat er mir ganz klar signalisiert, lass das bei mir. Ich schaffe das schon, ja? Oder meine Mutter, wenn ich von der was übernommen habe, dann hat die mir ganz klar signalisiert, das ist meins, da brauchst du dich nicht, da darfst du auch anders mit umgehen. Also deswegen glaube ich nicht, dass das irreversibel ist.
Ja.
Obwohl ich viele Ängste immer hatte oder ich glaube, das ist auch, man hat ja, ist vielleicht tendenziell ängstlicher, wenn man immer weiterdenkt. Wenn man nicht aufhört zu denken, sondern du denkst, okay, das kann sein, aber es kann auch das und das sein.
Mhm. Ja.
Und oder du kannst es auch, manch einer wird es als Zweckpessimismus so, das ist ja auch eine Art Angst. Du hast Angst, dass was passiert, also versuchst du, dass du denkst, ja, aber ich habe schon dran gedacht. Also, ne, wenn es wirklich so ist, dann kann ich aber sagen, ich habe es gewusst. Ja. Das steckt ja manchmal so dahinter. Warum mache ich es sonst? Ja? So, also um wieder zum Punkt zu kommen, ich habe schon eine Prägung, also viel, wenn ich an Prägung denke, denke ich erstmal an positive Dinge, aber um auf Negatives, das ist das mit der Angst. Also das ist schon so ein Thema, was mich immer, interessanterweise, das habe ich gedacht, als ich dann die Kinder bekam, war das Thema Angst bei mir erstmal total weg. Ich hatte wirklich nie Angst, da was falsch zu machen, interessanterweise. Und ich hatte da auch vor wenigen Dingen Angst. Also auch so, im Endeffekt habe ich wieder so ein bisschen eine Art Angst auch. Na klar, manchmal hast du Angst oder Sorge. Angst und Sorge ist ja auch sehr nah beieinander. Dass du dann denkst, wenn gerade nicht alles so rund läuft bei dem Kind oder es spricht spät oder irgendwie so, dann denkst du, oh je, wo kommt das jetzt her? Da macht man sich natürlich Sorge, aber Sorge und Angst sind, glaube ich, nochmal unterschiedliche Dinge. Aber was ich einfach damit sagen will, ich habe mich immer dem, wo ich denke, da war eine Prägung bei mir, habe ich versucht, mich damit auseinanderzusetzen und habe auch versucht, das Gefühl dabei, was ich dabei hatte, was ich denke, von meinem Vater übernommen habe oder von meiner Mutter, für mich aufzulösen und es sozusagen, ich weiß, wir haben früher immer, als die Kinder klein waren, wenn die sowas hatten und ich habe gemerkt, das ist gar nicht ihre eigene Angst, sondern meine, haben wir das in ein Päckchen gepackt, virtuell. Ja. Also dann haben wir immer gesagt, komm, wir packen jetzt ein Päckchen, dann haben die das Päckchen so gepackt, so dann haben die das Päckchen genommen und habe ich gesagt, so, und jetzt kannst du Mama das Päckchen geben und mir zutrauen, dass ich das Päckchen bearbeiten kann. Und dann habe ich das Päckchen genommen und habe das Päckchen genommen und habe gesagt, so, und ich gebe das Päckchen jetzt dahin, wo es herkommt. Ja, also sich nicht, es nicht zu verdrängen, sondern sich dem zu stellen, wie wir geprägt sind. Und es ist nun mal nicht alles in unserem Leben immer nur positiv geprägt.
Ja. Das stimmt und da fängt es ja schon an. Man muss gewisse Denkmuster oder Verhaltensmuster erstmal erkennen. Also das ist ja der erste Schritt und das hast du getan und das, glaube ich, ja, da hadert es ja schon ganz häufig, dass manche Menschen sich irgendwie verhalten und das Verhalten in gewisser Weise problematisch ist, weil es vielleicht ja auch von anderen wahrgenommen wird als problematisch und ja, das musst du ja erstmal selbst erkennen. Vielleicht spricht es vor dir jemand anderes auch an, weil es ihm auffällt, aber du musst selber irgendwie dahinter schauen. Und da gibt es ja so häufig auch Beispiele, dass, dass im Leben gibt es ja bei manchen Menschen sich immer wiederholende Muster. Zum Beispiel, und deswegen, was Beziehungen und Menschen angeht, ich weiß nicht, wie meine Eltern das gemacht haben, aber ich bin da auf jeden Fall auch sehr positiv geprägt, weil ich mit Beziehungen nie Probleme hatte. Aber ohne jetzt wertend zu sein, gibt es Menschen, also es gibt Menschen da draußen, die zum Beispiel Schwierigkeiten haben, Beziehungen zu finden, dass Beziehungen halten. Und da passiert immer wieder Ähnliches bei jeder Beziehung oder bei jeder Suche nach Beziehung und so weiter. Und ich finde, sowas müsste ja eigentlich schon ein Riesenalarm sein, dass es da irgendwie ein Denkmuster oder ein Verhaltensmuster gibt, was man vielleicht auflösen könnte.
Auf der einen Seite bin ich bei dir. Ja, sehe ich auch so, dass man an sich dann arbeitet und guckt, okay, was ist das denn, dass ich immer wieder in der gleichen Art und Weise reagiere. Auf der anderen Seite, was mir sofort kommt, ist, dass ich denke, ja, aber es muss ja auch nicht immer alles so stereotyp sein, weißt du? Der eine ist halt so oder der braucht länger, um einen Partner zu finden, der wirklich den Deckel, der zu ihm passt.
Ja, aber ich spreche jetzt von, also ich überlege jetzt mal ein konkretes Beispiel. Dass jemand eigentlich, das Grundbedürfnis haben wir ja gesprochen, es gibt ja dieses Grundbedürfnis nach Bindung und jemand möchte eigentlich eine Beziehung führen, aber hat vielleicht, weil er Bindungsängste hat, sucht dann doch nach Gründen, weshalb das mit der Beziehung dann doch nicht passt. Man merkt, eigentlich läuft doch alles gut und es geht jetzt in Richtung Beziehung und alles ist schön. Aber dadurch, dass irgendwas aus der Kindheit dich geprägt hat, versuchst du dir das jetzt doch irgendwie madig zu reden und zu gucken, okay, warum kann das vielleicht doch nicht funktionieren? Sowas meine ich. Und dass das immer wieder dann auftaucht. Und ich finde, solche sich wiederholenden Muster, kann man ja viele Beispiele finden, finde ich immer super spannend, weil es wirklich Menschen gibt, da habe ich das jetzt schon festgestellt, dass die immer wieder so Muster haben.
Ja, das glaube ich auch.
Und dann gibt es eben auch viele, die das selber auch sehen können. Und das ist ja, wie gesagt, der erste Schritt, wie du mit deinen Ängsten, dass man erkennt, dass es ein Problem ist und der Leidensdruck muss ja auch groß genug sein. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel jemand bist, der, um das Beispiel von deiner Großmutter zu nehmen, mit dem über andere schwätzen. Mhm. Wenn du jemand bist, der das einfach gerne macht und der da gar nichts Schlimmes dran sieht, der ständig über andere lästert, der ständig auch über andere urteilt, andere verurteilt vielleicht auch, mhm, aber sieht da kein Problem drin, ja, dann würdest du es ja auch nicht ändern wollen.
Genau, das glaube ich auch. Und wahrscheinlich ist es dann auch wieder, liegt es in der Natur der Sache, dass der sich dann mit Menschen umgibt, die das ähnlich empfinden, also mhm, ein ähnliches Wertekonzept haben.
Mhm, richtig.
Und ich, die das anders sieht, mich auch mit Menschen umgibt oder versucht zu umgeben, die ein ähnliches Wertekonzept haben.
Mhm. Aber so wie du das jetzt gemacht hast, um darauf nochmal zurückzukommen mit den Ängsten, mhm, es ist ja irgendwie so ein bisschen Bilderbuch-like, weil du hast erkannt, dass da was ist. Du hast den Willen gehabt, irgendwie daran was zu verändern. Du hast reflektiert und hinterfragt und gesehen, dass das eine Prägung aus der Vergangenheit ist, durch deinen Papa. Hast ihm jetzt aber auch nicht, sag ich jetzt mal, die Schuld irgendwie zugeschoben und gesagt, ah, Papa ist schuld und doof, sondern hast gedacht, ja Mensch, jetzt bist du aber in der Gegenwart und für jetzt und für die Zukunft möchtest du irgendwie was dran ändern und hast das Problem, wenn ich es jetzt mal so nenne, selbst in die Hand genommen.
Ja, klingt jetzt auch sehr einfach. Aber du darfst jetzt nicht vergessen, dass ich 52 Jahre alt bin,
mhm,
und dass das natürlich, ich sag mal, ich hatte das schon, das ist zum Beispiel auch eine Frage, ich hatte das schon in der Kindheit, also als ich ganz klein war, ich habe so auch Albträume gehabt und so. Mhm. Ich hatte also viel so mit Ängsten, Verlustängste, dass meine Eltern, wenn die auf Reisen waren, dass die nicht wiederkamen. Kommen, sowas, das waren meine Ängste. Also ich hatte viel auch Verlustängste, Angst vor, ja, alleine zu sein. So.
Mhm.
Ich würde jetzt aber, und das ist jetzt interessant, ich habe immer Angst gehabt, dass ich verlassen werde. Das kann ja auch mit einer ganz anderen Geschichte zu tun haben. Guck mal, wenn du dir überlegst, dass meine Mutter im Krieg groß geworden ist, die sind, mhm, geflüchtet, die haben ihre Heimat verloren. Der Vater ist nicht wiedergekehrt. Da kann ja auch ganz viel Prägung aus der Geschichte resultieren.
Ja.
Also deswegen meine ich, es ist so vielfältig.
Mhm.
Und ich glaube aber, mein Thema war, ich weiß, meine Freundinnen haben früher so gesagt, wenn die so andere Probleme hatten, ja, du hast das Problem nicht. Da habe ich immer gesagt, ja, ich habe das nicht, aber ich habe da und davor Angst. Für mich war, mhm, das immer schon irgendwie ein Thema.
Mhm.
Und was mich auch immer begleitet hat und dem ich mich immer wieder stellen musste, also wollte, mhm, weil ich, mhm, mich nicht in der Angst verlieren wollte, weil Angst blockiert, meiner, ja, Meinung nach.
Mhm.
Angst macht unfrei. Aber es ist jetzt nicht so nach dem Motto, ach, ich habe das jetzt erkannt, dass ich die Angst habe und mein Papa hatte ja schon die Angst und meine Mama hat ja auch die Angst, so.
Mhm.
Sondern es ist ja wirklich ein langer Prozess und ein immerwährender Prozess.
Mhm.
Und ich glaube, das sollten vielleicht, dass wir so ein bisschen milder mit uns und unseren Eltern sind, wenn es alles so einfach wäre im Leben, ja. Und man einfach sagen würde, also wenn du auf dem Arm gehalten wurdest, das erste Lebensjahr dann, ja.
Dann kann es nur gut laufen.
Bombastisch, dann bist du so, dann hast du noch selber dich gefüttert und weiß der Teufel und bist selbstbestimmt groß geworden. Dann ist eigentlich, ja, dann hast du es. Dann kannst du sagen, Mama, Papa, danke, die nächsten 60 Jahre sind safe.
Ja.
Ja, das ist eine ganz schöne Vorstellung und wünschen wir uns alle, aber das ist ja nicht realisierbar.
Ja.
Und ich glaube, dass das vielmehr unser Thema sein sollte im Leben, unser Leben selbst in die Hand zu nehmen, zu gucken, wie bin ich geprägt worden. Also auch sich zu trauen, zu sagen, das und das ist nicht gut gelaufen. Weißt du, warum, mhm, ist doch nicht schlimm? Wenn mein Papa Angst hatte, hat er Angst gehabt. Meine Mutter, wenn die Erfahrungen hatte, die sie hatte, dann hat sie die gehabt. Meine Großmutter auch. Und davor waren auch schon Großeltern.
Ja.
So, die ganz anders geprägt waren. Sei es viel selbstständig, nicht selbstständig, abhängig vom Mann, nicht abhängig vom Mann. Also in unserer mütterlichen Linie allein gab es alles. Die Mutter meiner Großmutter, die war total emanzipiert. Die Mutter meiner Großmutter, überleg mal, was das für eine Generation war.
Ja.
Die hat gearbeitet, die war Lehrerin, die hat eigentlich eine viel größere Rolle gespielt im Leben meiner Großmutter als ihr Vater.
Mhm.
Der Vater, der war so ein bisschen, ja, süß, ja, süßes Beiwerk. Die, die das Leben in die Hand genommen hatte, war die Mutter meiner Großmutter. Meine Großmutter hingegen war so, eigentlich ja so geprägt mit dieser emanzipierten, wie man es heute sagen würde, Mutter.
Mhm.
Sie selbst ist aber in einer Zeit, und wo du wieder das, um zum Anfang zurückzukommen, das Zeitgeschichtliche, in einer Zeit groß geworden, wo das mal gar nicht wichtig war, sondern da war wichtig, dass du dem Manne in Anführungsstrichen zu Diensten warst.
Ja.
So, so ist meine Großmutter geprägt worden. Das ist das, was sie meiner Mutter weitergegeben hat. Ja, so nach dem Motto, muss aber, ne, sei mal schön, du kannst ja jetzt nicht da und da hingehen, sondern, also ich weiß, meine Mutter hat ganz, als sie älter war, noch mal eine Ausbildung gemacht, was mein Vater sehr, sehr unterstützt hat, so psychologischer Art. Das hat mein Papa sehr, sehr unterstützt, was ich ihm sehr hoch anrechne und meine Mutter auch, weil der immer gesagt hat, das ist toll, wenn du selbstständig bist und wenn du das nochmal dich so selbst verwirklichst, nachdem du immer da zu Hause warst und ne, unsere Familie zu Hause gemanagt hast. Für meine Großmutter war das ein Riesenthema. Die hat immer gesagt, ja, was sagt denn dein Mann dazu, dass du jetzt weg bist, dass du jetzt so eine, zur Ausbildung musst du dir dann auch mal in andere Städte. Was sagt er und was ist denn da mit Gabi? Ist die dann alleine und so? Ja, also die war ganz, obwohl sie anders geprägt wurde, war sie viel, also ihre Ursprungsprägung war ja eine ganz andere, aber trotzdem war sie so. Es ist ja sehr, sehr komplex.
Ja, wahrscheinlich, weil diese gesellschaftlichen und zeitgeschichtlichen Faktoren dann in dem Moment überwogen haben und schwerer waren als die familiären Faktoren.
Ja, genau. Und guck, auch da, wir versuchen immer, das Rad neu zu erfinden. Es gab es wahrscheinlich alles schon. Und wahrscheinlich ist das Leben der Menschheit, verläuft immer in Wellen und Dinge kommen wieder. Ganz profan, siehst du ja bei der Mode. Ja, dann hast du mal eine weite Hose, mal eine enge Hose, mal. Eigentlich sind wir immer auf der Suche, so kann man es vielleicht sagen. Wir sind immer auf der Suche nach dem Optimum und nach dem Glück.
Ja.
Und eigentlich alle auf der Suche nach Liebe.
Mhm, das stimmt. Ja, es ist ja auch ein Grundbedürfnis. Und ich finde, wir haben ja jetzt darüber gesprochen, wann man sich vielleicht so am ehesten prägen lässt. Und ich bin schon der Meinung, dass das in der Kindheit und auch im Jugendalter, da ist man ja auch so auf Identitätssuche. Ich glaube, da wird man auch nochmal ordentlich geprägt. Ich glaube, im Erwachsenenalter weniger. Ich kann mir vorstellen, dass im Erwachsenenalter dann wahrscheinlich, da kommt dein Job dazu oder eben Schicksalsschläge, die dich auch prägen können. Ich glaube aber, dass das Erwachsenenalter vor allen Dingen dann die Zeit ist, in der so eine Persönlichkeitsentwicklung stattfinden kann, in der du das in die Hand nehmen kannst und sagen kannst, weißt du, das und das fällt mir auf und das ist vielleicht jetzt nicht so das Optimale und da kann ich was dran ändern, wenn der Leidensdruck groß genug ist oder wenn man eben wirklich was dran ändern möchte. Und wie du gesagt hast, ich habe ja auch gesagt, das ist bei dir so, klingt so bilderbuchmäßig, ist es aber nicht, weil das eben auch ein schwerer Weg ist und das geht nicht von heute auf morgen. Ich meine, wir kennen das alle. Ich denke mir die ganze Zeit, seit Jahren denke ich mir immer schon, jeden Tag trinkst du jetzt 2 Liter Wasser. Das funktioniert einfach nicht. Und das ist ja schon einfach nur ein kleiner Step. Oder wie häufig hat man bald wieder Silvester irgendwelche Neujahresvorsätze, die man unbedingt angehen möchte und macht es dann doch nicht. Also Veränderung ist ja nicht leicht.
Nein, aber Veränderung ist immer.
Ja.
Und ich glaube, das zum Beispiel glaube ich auch, also ich denke, dass das, ich glaube, wir werden immer geprägt. Also jetzt, wo wir so darüber, ich glaube schon, also der, zum Beispiel, wenn du erwachsen wirst und älter wirst, dann ist ja irgendwann, also ich sag mal, der Verlust meines Papas, der war schon sehr, sehr prägend, weil ich einfach zu jung war dafür. Mm. Ich war 31 und das ist zu jung, um seinen Papa zu verlieren. Und das hat mich schon sehr geprägt, weil mein Urvertrauen war ein anderes. Mein Urvertrauen war, dass Mama und Papa ewig leben.
Ja.
Und auf einmal ist das nicht so. Und das macht schon, ganz viel mit dir. Also das hat mich schon sehr geprägt, zudem ich genau in der Zeit die eigene Familie ja angefangen habe zu bekommen. Also ich habe ein Kind gehabt, was eins war, und ich war schwanger, als er starb. Also ich war schwanger mit dem zweiten. Boah, das prägt einen schon extrem, ja. Aber ich glaube, dass es ist einmal das Urvertrauen, das ist ein wichtiger Schritt, ganz bestimmt. Aber du wirst noch so häufig im Leben geprägt durch Erfahrungen und durch Menschen und durch Gefühle und so. Und im Endeffekt wird das immer so sein. Auch wenn du 80 bist, bin ich mir sicher, dass du noch geprägt wirst. Und dass dich das auch beeinflusst und dass du dann immer dann gucken musst, wie gehe ich jetzt damit um? Ja. Ergebe ich mich dem Schicksal, stecke den Kopf in den Sand und denke, es ist ja alles ganz fürchterlich, oder und das hat dann vielleicht was mit der Urprägung des Urvertrauens zu tun, dass man dann irgendwann doch wieder die Arschbacken zusammenkneift und sagt, okay, ist kacke, war blöd, aber jetzt, wie sagt man immer so schön, Krönchen richten und weiter.
Und ich glaube, das ist wirklich wichtig und dementsprechend auch ein gutes Fazit, dass man weiß, Prägung gibt es immer, das ist ganz normal, und als Kind sind wir dem ja auch wirklich komplett ausgeliefert, weil wir zu dem Zeitpunkt ja auch nicht entscheiden können, was ist jetzt richtig und was ist falsch. Deswegen ist das vollkommen selbstverständlich, dass wir geprägt werden, und nicht jede Prägung sorgt für die optimalsten Denk- und Verhaltensweisen. Aber ich glaube, zu wissen, dass das normal ist, in Anführungsstrichen, und dass es jedem so geht und dass jeder sein Päckchen zu tragen hat und jeder seine Prägung hat, die ihm oder ihr auch immer wieder irgendwie ein Hindernis im Leben sein kann. Ich finde, das zu wissen, beruhigt schon mal so ein bisschen und macht es irgendwie normal und macht es nicht so als Schwäche und oh, ich bin jetzt so doof und nur mir geht's so und mein Leben ist so kacke, sondern nee, das ist normal, es gehört irgendwie dazu. Mit Selbstreflexion können wir uns vielleicht auch so ein bisschen wieder da rausholen. Und ich finde, auch da ist es wichtig zu wissen, so sehe ich das immer, ich versuche mich immer so ein bisschen davon zu distanzieren, weil ich habe ja auch meine Prägung, meine Probleme dementsprechend. Und ich versuche immer zu sehen, weißt du, ich bin ja nicht meine Gedanken, sondern meine Gedanken kann ich denken. Deswegen kann ich mich ja schon da so ein bisschen distanzieren von. Und ich bin auch nicht meine Gefühle, weil meine Gefühle kann ich fühlen und die kann ich beschreiben. Und dann kann ich das wieder schon versuchen, ein bisschen objektiver zu sehen. Und ich bin nicht mein Handeln, weil das kann ich ja auch wiederum versuchen, objektiv zu sehen und auch wieder zu ändern. Und so versuche ich immer das so ein bisschen, dass ich mich so ein bisschen davon innerlich distanziere, dass ich so einen Blick von oben darauf kriege. Und dass ich das so ein bisschen objektiver beurteilen kann. Und dann kann ich besser damit arbeiten.
Okay. Super interessant, finde ich. Wie hast du auch total schön zusammengefasst. Ich glaube, ich bin mehr im Innern. Und ich glaube, ich gucke wirklich mehr in mich hinein. Ich glaube, mir fällt es schwer, dieses Objektive von außen. Das kann ich, glaube ich, nicht so gut.
Ich habe mal so eine ich glaube, dass die Abkürzung war ACT, Akzeptanz und Commitment Theorie oder so, oder Therapie. Und da ging es genau darum, weil ich ja auch mal so ein bisschen, auch so in so Momenten, in denen du vielleicht Angst hast oder Stress hast oder merkst, irgendwas ist gerade, geht ab in dir. Da geht es darum, dass du in dich gehst, dass du fühlst, wo kommt das jetzt in meinem Körper her, wo belastet mich das gerade, ist das eher im Kopf, ist das eher so ein enge Gefühl in der Brust, ist das eher so eine Schwere im Magenbereich, dass man versucht da, dass man sich da so reinfühlt und dass man das wie so ein Objekt dann quasi sieht und sich dann innerlich davon distanzieren kann, aber auch wieder sich dem nähern kann und mal gucken kann, wie geht's einem damit.
Ich glaube, das mache ich.
Sowas ist das.
Mache ich viel zu viel intuitiv. Tatsächlich. Und ich musste tatsächlich eher lernen, dem nicht so viel Raum zu geben.
Dich mehr davon dann zu distanzieren und es loszulassen.
Naja, genau, es loszulassen. Also ich weiß, ich habe mal so ein schönes Bild bekommen. Sieh es als Wölkchen am Himmel, was an dir vorüberzieht. Und das ist eigentlich das, was mir gut tut und mich positiv zu beeinflussen. Also zum Beispiel, wenn ich Angst vorm Fliegen habe, mich nicht, meine Intuition ist, dass ich mich der Angst hingebe und denke, oh, was ist jetzt da und jetzt hört sich das so an und ist das jetzt normal und so. Das ist mein normales Verhaltensmuster. Aber beim letzten Mal, als ich geflogen bin, habe ich mich umprogrammiert, weil ich jemanden gefragt habe, der sehr viel fliegt. Was findest du denn am Fliegen so schön? Und da hat er gesagt, das ist doch wunderbar, da machst du das Handy aus und dann hast du diese Freiheit, so frei wie über den Wolken bist du nirgendwo. Und ich bin geflogen und ich habe aus tiefster Überzeugung das so empfunden. Weil ich mich innerlich, ich habe das wirklich, ich habe gedacht, das stimmt, das ist total schön, so siehst du das jetzt mal. Und ich habe mich nicht davon, ich habe wirklich nicht mich dieser Angst hingegeben. Und dem Gefühl. Also deswegen, da siehst du mal wieder, für dich ist es gut, wenn du das machst. Für mich ist was anderes gut. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein Fazit, was wir daraus schließen. Es gibt nicht den einen Weg im Leben. Und es gibt nicht die eine Prägung. Und es gibt nicht den einen Wert, der wichtig ist. Sondern es gibt so viele Facetten des Lebens und alles hat seine Berechtigung und wir können froh sein. Und deswegen ist es auch, glaube ich, gut, den Wert zu haben, nicht über andere zu reden und über andere zu werten, weil es schwer genug ist, sein eigenes Leben zu leben und mit sich im Reinen zu sein und seinen Frieden zu finden und mit seinen Dingen umzugehen.
Richtig. Und wenn man Schwierigkeiten damit hat, das selbst zu lösen, dann gibt es ja glücklicherweise immer noch Möglichkeiten, sich weiter Hilfe zu holen durch eine Therapie zum Beispiel oder generell durch andere Menschen, mit denen man drüber sprechen kann. Man muss ja nicht immer alles alleine lösen.
Also im Gegenteil, das glaube ich, ist bei mir existenziell wichtig gewesen, immer. Dass ich immer Menschen hatte, mit denen ich geredet habe, die mehr wussten, die anders daran gingen. Also alleine hätte ich gewisse Dinge nicht geschafft. Also der Austausch, den empfinde ich als extrem wichtig. Weil ich glaube, sonst ist es so, wie du gerade gesagt hast, dann denkt man, ich bin allein auf der Welt, der das so hat und alle anderen haben das nicht. Und das ist ja nicht der Fall.
Ja, also geprägt wurden wir alle irgendwie. Und es kann zu einem Teufelskreis werden, wenn wir immer wieder die Schuld in der Vergangenheit suchen. Und wenn wir aber hingegen versuchen, uns selbst zu reflektieren, was auch sehr schwierig ist und sein kann, weswegen wir uns vielleicht auch Hilfe holen dürfen. Aber wenn wir das machen, können wir, glaube ich, aus diesem Teufelskreis raus und unser Leben ein bisschen mehr selbst in die Hand nehmen und in die Richtung leiten, in die wir gehen möchten.
Wundervoll. Eigenverantwortlich.
Ja, selbstbestimmt.
Sehr schön. Gutes Fazit.
Ja, dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder.
Bis dahin, gesund und munter.
Gesund und munter. Das war's auch schon wieder für diese Episode von Auf den Pott Kaffee. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Damit ihr keine Folge verpasst, könnt ihr uns sehr gerne folgen und unseren Podcast abonnieren. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, fühlt euch gegrüßt, eure Gabi und Christina.